Wenn Ostern vorbei ist, fängt der Frühling an. Umgedreht, dann ist der Winter vorbei. Und wenn man eins festhalten kann, in dem Wissen, dass wir mit Kriegsbeginn in der Ukraine, mit dem russischen Angriff, auch ein riesiges Energieproblem bei uns in Deutschland bekommen haben, mit steigenden Preisen, Knappheit, wirtschaftlicher Rezession in der Folge, dann können wir doch jetzt sagen, es hätte schlimmer kommen können.
Es gab keine Stromknappheit, es gab auch keine großen Importe von anderen Ländern. Wir hatten sogar einen leichten Exportüberschuss im Winter. Und die Abschaltung der Kernkraftwerke hat sich jetzt auch nicht negativ ausgewirkt auf die Stromversorgung im Winter.
Das sagt Bruno Burger vom Fraunhofer Institut im Bayerischen Rundfunk. Die erste gute Nachricht. Und die zweite, Sie erinnern sich sicher noch sehr gut, die hören wir uns jetzt auch noch mal kurz zusammen an.
Die Nachricht des Tages und vielleicht eine der Nachrichten dieser Legislatur: Wir haben die Klimalücke geschlossen. Durch verschiedene Gesetze, durch verschiedene Maßnahmen, durch Förderpolitik, durch den Ausbau der Erneuerbaren. Nichts davon ist vom Himmel gefallen. Alles war politisches Handwerk, alles war politische Kraftanstrengung. Aber sie hat sich gelohnt.
Robert Habeck, wir haben die Klimalücke geschlossen. Mit politischer Kraftanstrengung und nichts davon sei vom Himmel gefallen. Ist das so? Diskutieren wir gleich mit unserem ersten Gast, Manuel Frondl vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Und genauso die Frage, die nicht zuletzt auch der Bundesrechnungshof aufgeworfen und auch verneint hat: Ist der grüne Plan über die nächsten Jahre realistisch und droht uns vielleicht sogar Stromknappheit, wenn wir uns nur auf erneuerbare Energien verlassen? Am Ende dann, weil es eben doch sehr viel um Prognosen und Projektionen geht, um Versprechen und Zukunftsvorstellungen, ein etwas anderes, minimal schräges Gespräch mit unserem Feuilleton-Redakteur Claudius Seidel. So, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 4. April. Mitgearbeitet haben Anna Hartmann und Michael Götz. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich jetzt echt auf unseren ersten Gesprächspartner und sage schon mal vorweg, dass ich wahrscheinlich diskursiv ein bisschen die Position unseres Wirtschafts und ja in dem Fall vor allem Klimaministers einnehmen muss. Denn unser erster Gast, Professor Manuel Frondl vom RWI-Institut, der hat Habecks Heizungs- und Klimapläne schon vor gut einem Jahr als Ökodiktatur bezeichnet. Gibt also eine Menge zu besprechen, zu diskutieren mit Blick auf Klimaziele, Energieversorgung und Stromversorgung bzw. Stromstabilität. Da können wir später noch genauer drauf schauen. Also erstmal freut mich sehr. Hallo, Herr Frondl.
Hallo.
Herr Frondl, Sie sind also kein Freund dieser Heizungsgesetze. Das mal vorweg, Wärmepumpen und so weiter.
Nein, ich wäre ein Freund der CO2-Bepreisung, die ja tatsächlich in Deutschland auch schon seit 2021 existiert und womit eben beispielsweise Diesel, Benzin, Heizöl verteuert wird. Ja. Also das ist ein sanfter Übergang und nicht ein abrupter Übergang, so wie das mit dem Heizungsgesetz vorgesehen war, dass plötzlich alles, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, fast alles verboten ist. Das ist mir ein zu radikaler Schnitt.
Was haben Sie für eine Heizung? Sie haben das nicht mitgemacht, nehme ich an?
Genau, wir haben Glück gehabt. Wir sind beim Fernwärmemonopolisten Stadtwerke Heidelberg geblieben und haben das in der Zeit, als die Erdgaspreise natürlich massiv in die Höhe gegangen sind, genossen. Aber mittlerweile sind ja die Fernwärmepreise auch noch immer sehr, sehr hoch und die Erdgaspreise wieder gefallen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Vom Fernwärmemonopolisten abhängig zu sein, ist, was die Kosten anbetrifft, wirklich kein Spaß.
Auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Okay, reden wir vielleicht gleich noch ausführlicher drüber. Habeck hat ja jetzt vor ein paar Wochen gesagt, toll, 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 wir erreichen bis 2030 unsere Klimaziele. Aber vielleicht jetzt erstmal zu Frühlingsbeginn, Herr Frondl. Noch regnet zwar hier in Frankfurt, aber es soll besser werden. Die Feststellung, was unsere Energieversorgung angeht, die reine Versorgung, auch die Strompreise, da haben wir doch den Winter, der ja jetzt offensichtlich oder wahrscheinlich vorbei ist, eigentlich ziemlich gut überstanden, oder?
Ja, es hätte schlimmer kommen können. Der Winter hätte deutlich kälter sein können. Und die Energiepreise sind auch wieder auf einigermaßen vernünftige Niveaus gesunken. Allerdings nicht auf das Niveau von vor dem Krieg und schon gar nicht auf das Niveau während der Corona-Pandemie als 2020 auch wegen sinkender Nachfrage die Preise natürlich sehr im Keller waren. Von diesen Preisniveaus sind wir weit entfernt. Die Erdgaspreise haben im Vergleich zu 2019 vor der Corona-Pandemie ein doppeltes bis vierfaches Niveau,
immer noch.
Je nach Verbraucher, noch immer. Und das heißt, also wir haben nicht wieder dieses Niveau, was wir 2019 hatten und beim Strompreis schon gar nicht. Die Strompreise an der Börse sind noch immer mindestens doppelt so hoch wie 2019.
Aber im Vergleich zum Kriegsbeginn sieht es, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht aus. Ne? Ist immer wahrscheinlich die Relation, die man heranzieht. Aber dennoch, war das denn jetzt aus Ihrer Sicht mehr Glück? Stichwort warmer Winter und auch die wirtschaftliche Rezession, weswegen ja vor allem die Industrie, aber auch wir normale Menschen einfach weniger Energie gebraucht haben? Oder war das jetzt einfach politische Finesse von Habeck, dass das jetzt so gekommen ist?
Naja, es gibt immer sehr viele Gründe. In dem Fall war es natürlich auch dem Klima geschuldet, den günstigen Wetterbedingungen geschuldet, dass der Winter nicht sehr schwer war. Mhm. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir sehr leicht, relativ leicht, das war nicht vorhersehbar, jetzt verflüssigtes Erdgas, sogenanntes LNG, insbesondere aus den USA in großen Mengen importieren konnten. Und es war schon eine Leistung des Bundeswirtschaftsministeriums, da sehr schnell die entsprechende Infrastruktur zu genehmigen und und installieren zu lassen. Wenn das nicht da wäre, dann wären die Erdgaspreise wahrscheinlich in Deutschland deutlich höher, als sie jetzt aktuell haben.
Können wir denn also dann jetzt zumindest mal festhalten, den Energiekrieg, wenn ich es mal so nennen darf, den Putin ja auch gegen uns führt seit 2 Jahren, den hat er nicht gewonnen?
Nee, also nicht, wenn man davon ausgeht, dass er uns wirtschaftlich in die Knie zwingen wollte mit dem Entzug des Pipeline-Gases. Klar ist, wir sind wirtschaftlich zwar etwas ins Hintertreffen geraten, aber es kam nicht zu einem Ruin des Standorts Deutschlands.
Schon mal ganz gut, ne? Ja. Dann können wir jetzt, glaube ich, Herr Frondel, einen Schritt weitergehen. Winter überstanden, Preise zwar nicht auf dem Niveau von 2019, aber doch wieder deutlich runter. So, und jetzt stellt sich also Habeck vor 3 Wochen vor die Kameras und sagt, alles ist bestens. Wir haben nicht nur Energiesicherheit, sondern werden auch unsere Klimaziele, muss man ja alles unterscheiden, unsere Klimaziele im Jahr 2030 erreichen. Wäre doch fantastisch, oder, Herr Frondel?
Ja, also es sieht ja sehr gut aus und schon was das Klimaziel für das Jahr 2020 anbetraf, gab es ja sehr negative Unkenrufe. Wir würden das 40%-Ziel nie schaffen, also 40% Reduktion der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990. Wir haben es natürlich auch dank der Corona-Pandemie geschafft. Mhm. Also ist schon erstaunlich, was wir in puncto Klimaschutz schaffen können. Und deswegen bin ich auch durchaus zuversichtlich, dass wir 2030 auch die Klimaschutzziele erreichen können. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir unsere Stromversorgungssicherheit dabei nicht gefährden. Allerdings, was mir Sorgen macht, sind die immens hohen Kosten, die wir in Kauf nehmen und über die wir unbedingt sprechen müssen.
Lassen Sie es uns gerne jetzt sofort tun. Es gab ja, wie Sie sagen, auch sofort öffentliche Kritik an dieser Pressekonferenz oder an den Aussagen von Robert Habeck. Nicht nur aus der Opposition, sondern auch vom Bundesrechnungshof, von Klimaaktivisten, von Wissenschaftlern. Die sagen, Habecks Rechnung geht nicht auf. Was glauben Sie?
Wir brauchen im Winter, wenn es kalt ist, an den Winterabenden, brauchen wir etwa 70 Gigawatt an, an Kraftwerksleistung, an Stromerzeugungsleistung. Da ist eine große Diskrepanz. Der sogenannte Netzentwicklungsplan, der von den großen Netzbetreibern entworfen worden ist, im Auftrag der Bundesregierung, geht davon aus, dass wir, um die Treibhausgasneutralität 2045 zu erreichen, bis zu 700 Gigawatt an erneuerbaren Kapazitäten benötigen werden. Wir brauchen aktuell aber im Winter nur 70 Gigawatt. Wir sehen 70 gegenüber 700, das ist das Zehnfache. Wir sehen eine riesige Diskrepanz und es ist jedem Stromverbraucher und jeder Stromverbraucherin sofort klar, dass diese Diskrepanz sehr, sehr teuer werden wird. Vor allen Dingen, es ist unfassbar, welche Überkapazitäten wir da uns in die Landschaft stellen. Deswegen schlage ich vor, dass wir in Deutschland die erneuerbaren Kapazitäten mit hohen, immens hohen Kosten ausbauen, sollten wir viel, viel mehr grünen Strom und auch grünen Wasserstoff und grüne Wasserstoffderivate kostengünstig aus dem Ausland importieren und sollten Energiepartnerschaften mit ganz, ganz vielen Ländern in der Welt, wo die Sonne stark scheint und der Wind stark weht, eingehen, statt dass wir selbst in Deutschland solche Überkapazitäten mit viel, viel Geld, mit immensen Kosten installieren. Dem Klimaschutz wäre gedient. Man könnte das zu einer Art Entwicklungshilfe und Energiepartnerschaften machen. Und uns würden viele Kosten erspart bleiben. Das ist kosteneffizienter Klimaschutz und Versorgungssicherheit und Klimaschutz würde in Einklang stehen.
Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, eine andere Kritik auch an Habecks Programm. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, okay, wir sollten mehr Partnerschaften mit internationalen Energielieferanten abschließen, um eventuelle Lücken zu schließen. Vor allen Dingen kritisiert wird zum Beispiel diese sogenannte Backup-Lösung, also Energieversorgung, Stromsicherheit, vor allem in Zeiten, das haben Sie auch gerade schon mal angedeutet, wenn es dunkel ist und eben kein Wind weht und die Erneuerbaren eben nicht funktionieren. Sehen Sie das auch realistisch, dass uns dann Probleme drohen können, dass uns der Strom ausgehen könnte, dass wirklich Blackout-Situationen entstehen könnten, wenn eben wir jetzt diesen Weg des grünen Stroms erstmal weitergehen?
Durchaus, auch wenn wir daran gewöhnt sind, dass zu jeder Zeit Strom aus der Steckdose kommt und wir das gar nicht anders kennen. Und wir sind ja nach der Abschaltung der Kernkraftwerke nun drauf und dran, auch die Kohlekraftwerke abschalten zu wollen, ja. Möglichst nach der Ampelregierung bis 2030. Und dann gehen uns schon immense Kapazitäten verloren. Und möglicherweise steigt das aber auch, diese Nachfrage, weil wir ja zunehmend Elektromobile betreiben wollen, zunehmend sollen wir Wärmepumpen betreiben, richtig, möglicherweise. Richtig. Aber trotzdem ist klar, wenn wir die Hälfte an konventionellen Kraftwerkskapazitäten abschalten bis 2030, dann haben wir ein Defizit. Dann steuern wir auf eine Lücke zu und diese Lücke soll mit Erdgaskraftwerken geschlossen werden.
Die sind aber nicht ganz billig, ne, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist nicht billig. Das ist meines Erachtens unnötig teuer. Mein Vorschlag wäre, wir verschrotten die Kohlekraftwerke nicht, sondern halten sie in der Reserve und benutzen sie statt neuer Erdgaskraftwerke. Selbst wenn wir Kohlekraftwerke weiter in Deutschland betreiben würden, gäbe es in Europa keine größere Emissionsmenge als das, was politisch von der Europäischen Kommission festgelegt worden ist. Und insofern hätte es EU-weit betrachtet, hätte ein Weiterbetreiben von Kohlekraftwerken in Deutschland keinen emissionssteigernden Effekt.
Ein richtiges Plädoyer, lieber Herr Frondl. Vielen Dank dafür. Kurze letzte Frage. Antwort bitte nur ja oder nein. Schaffen wir die Klimaschutzziele? Schaffen wir die Wende?
Auf jeden Fall. Das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das schaffen wir auch jetzt.
Lieber Herr Frondl, ich danke Ihnen sehr herzlich. Die besten Grüße.
Ja, gerne.
Wir reden hier also über Projektionen und Prognosen. Im Übrigen ein großer Unterschied. Die Klimaziele, die Habeck 2030 erreichen will, die basieren auf einer Projektion. Ist ein bisschen weniger, ein bisschen schwächer als eine Prognose. Fakt ist, wir scheinen auf einem zumindest nicht ganz so schlechten Weg. Fakt ist aber auch, was morgen passiert oder übermorgen, das haben wir in den letzten Jahrzehnten immer schlechter vorhersehen können. Denken Sie nur an den 11. September, an den Fall der Mauer, an Corona, an TikTok, künstliche Intelligenz, zuletzt den 7. Oktober, die unvorhergesehenen Ereignisse, die aber dann doch alles verändern. Unser Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube hat dazu eine sehr interessante Geschichte aufgeschrieben, hänge ich gerne in die Shownotes. Und verbunden bin ich jetzt auch mit einem unserer Denker aus dem Feuilleton, der sich ganz grundsätzlich, er lacht schon im Hintergrund, viele Gedanken macht über Prognosen, wofür und ob wir sie brauchen und warum sie trotzdem meistens Mumpitz sind. Hallo Claudius Seidel.
Hi.
Ja, was fällt Ihnen ein, wenn Sie zum Beispiel hören, wir werden 2030 unsere Klimaziele erreichen?
Das ist ja keine Prognose, würde ich sagen. Das ist ja ein Versprechen und eine Verpflichtung. Das heißt, der es ausspricht, ist zum Teil auch mitverantwortlich dafür, dass sich diese Prognose erfüllt. Insofern ist es ein Versprechen oder auch eine Wette, an der man den, der es ausspricht, messen kann. Ich möchte nur verweisen auf die berühmteste Prognose meiner Ansicht nach des 20. Jahrhunderts.
Jetzt kommt's.
Anfang der 60er Jahre ausgesprochen von John F. Kennedy. Wir werden noch in diesem Jahrzehnt auf dem Mond landen. Aha. Das war natürlich nicht eine Prognose, wir sehen voraus, dass es so passiert, sondern wir arbeiten daran, dass es so passiert. Insofern würde ich sagen, fällt diese Aussage von Habeck nicht unbedingt unter den Prognosenvorwerk. Und in der Hinsicht ist es geradezu eine gute Tat, Prognosen entgegenzutreten, Fortschrittsprognosen entgegenzutreten und den Leuten zu sagen, seid euch nicht so sicher, dass der Stand der Dinge Ausgangspunkt weiterer Fortschritte ist, sondern ganz im Gegenteil, sozusagen, wenn die Zukunft offen ist, dann ist eben auch der Rückschritt möglich. Und gerade der indifferenten deutschen Gesellschaft, die so vieles Gutes für selbstverständlich gegeben oder ihr pures Recht hält, muss man das, glaube ich, immer wieder sagen.
Ja, muss man betonen. Ich habe ganz viele Nachfragen. Ich hoffe, ich vergesse keine davon. Das allererste, was Sie gesagt haben, ist, um da auch wieder bei Habeck zu bleiben, das sei ja keine Prognose und auch keine Projektion, wie ich es mal am Anfang gesagt habe, sondern mehr oder weniger ein Versprechen. Im Vergleich haben Sie JFK genannt mit der Mondlandung. Ich glaube, in dem Bereich spielt sich das Erreichen der Klimaziele vielleicht nicht ab. Aber damit haben Sie ja auch gesagt, wir dürfen und müssen Habeck daran messen.
Genau. Also die Skepsis gegenüber Prognosen soll ja nicht heißen, dass wir sozusagen der Zukunft völlig indifferent gegenüberstehen. Ach, sie wird eh anders kommen, als wir denken. Deswegen arbeiten wir nicht an ihr, deswegen setzen wir uns keine Ziele, deswegen formulieren wir keine Versprechen. Das wäre das Allerschlimmste, was wir tun können.
Aber wenn ich da jetzt auch nochmal einhaken darf, lieber Herr Seidel, dann kommt es mir doch so vor, ich meine, ich nehme jetzt mal uns beide, ich glaube, Sie haben noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel als ich.
Ja.
Ich erinnere meine Kindheit daran, dass es durchaus schöne Zukunftsvorstellungen gab, dass es Utopien gab. Ich nehme an, das war bei Ihnen nicht anders. Was haben wir denn unseren Kindern heute eigentlich erzählen? Ich meine, die älteren Kids sind schon sauer genug auf uns, zu Recht, wegen Klimawandel und so weiter. Ganzen Kriege, die verstehen das alles nicht, aber sind nicht diese schönen Zukunftsutopien so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten?
Leider ja. Ich würde darauf gern auf zwei Arten antworten. Das eine ist, ich habe die aber immer noch nicht vergessen. Also um es mal ein bisschen trivial Science-Fiction-haft auszudrücken, Weltregierung, Individualhubschrauber, Städte unter dem Meer und so weiter. Gerade die Weltregierung gehört immer noch zu den Dingen, von denen ich hoffe, dass ich sie erleben werde. Und eben dieser ganze Optimismus, der sich damit verbindet, dass nichts bleibt, wie es war, Das ist natürlich etwas, woran, wo ich tendiere, die Zukunft, die Gegenwart immer wieder daran zu messen, an den unerfüllten Versprechungen, zum Beispiel, an die ich mich aus meiner Kindheit und Jugend erinnern kann. Was jetzt uns angeht, würde ich geradezu sagen, es ist eine Forderung an uns, mit der Gegenwart unzufrieden zu sein und eine bessere Zukunft zu entwerfen. Und zwar geradezu aus ökologischen Gründen. Zu den Zukunftsprognosen, die eher sich erfüllen werden, gehören wohl die ganzen ökologischen Rechnungen. Die sind einfach, dass Rohstoffe ausgehen, dass das CO2 in der Luft ist, dass die Erwärmung schon stattgefunden hat. Das sind, glaube ich, nicht revidierbare Tatsachen. Trotzdem geht an uns die Forderung, gewissermaßen uns anders zu verhalten. Als große Gesellschaft, als politische Einheit, aber auch als Individuen. Und was ich immer wieder fordere, ohne dass ich es einfach so erfüllen könnte, wäre, dass sich das, dieses andere Leben mit Glücksversprechungen, Zukunftshoffnungen, mit der Vorstellung eines nicht nur anderen Lebens, sondern eines besseren Lebens verknüpfen könnte. Natürlich, wenn wir sagen, aus ökologischen Gründen müssen wir verzichten. Deswegen wird die ökologische Zukunft eine Schwundstufe unserer Gegenwart sein. Damit gewinnt man natürlich keinen Menschen oder damit weckt man keinerlei Euphorie und Erwartung, sondern einfach nur, oh Gott, heute vielleicht noch ein Schnitzel, morgen noch ein Verbrennermotor, dann ist Schluss. Also so wie so ein Raucher, der sich seine Sucht nicht abgewöhnen kann, anstatt zu sagen, arbeitet daran, euch in jeder Hinsicht das zukünftige Leben in Deutschland, in Europa besser vorzustellen.
Abschlussfrage, lieber Herr Seidel, und das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, wenn Sie sagen, es ist unsere Verpflichtung, eine schöne Zukunft zu malen und nicht immer nur mit noch dramatischeren Szenarien um die Ecke zu kommen, dann macht Habeck das doch eigentlich ganz richtig, oder?
Ja, also ich würde ihn jetzt nicht als Visionär bezeichnen, aber natürlich, er ist der Typus von einem, dem einerseits jedes ökologische Problem klar ist, aber er ist nicht Miesepeter, sagen wir mal so. Er ist nicht jemand, der sich Asche aufs Haupt streut und den Weltuntergang erwartet. Ja, also ich würde ihn dafür befähigt halten, zuversichtlich zu sein und ein bisschen was von dieser Zuversicht auch weiterzugeben. Es ist nicht leicht,
nee, schon gar nicht mit diese dem Lindner
Rolle
zusammen
zu spielen in einem Regierungsamt. Ja. So ein Regierungsamt ist einfach ein utopiefeindliches Ding.
Schade eigentlich.
Ja.
Blühende Landschaften, das war schon mal noch eine Utopie, an die
ich mich erinnere. Genau, und das Problem dieser Landschaft ist nicht, dass sie nicht blühen.
Das ist richtig.
Und trotzdem haben wir unsere Probleme damit.
Absolut. Sehr schön. Vielen Dank. Ich sende die besten Grüße. Ich sehe es auch. Ich sehe den lieben Claudius Seidel vor mir, weil wir auch das Bild zugeschaltet haben. Ich glaube, in München gerade.
Genau.
Also einen hoffentlich frühlingshaften schönen Abend noch. Beste Grüße.
Ja, danke. Alles Gute Ihnen auch. Ciao.
So, wir machen es kurz und schmerzlos zum Ende. Ich hänge Ihnen ein paar Links in die Shownotes. Ihre Hörer-Mails, die wir auch heute und gestern wieder bekommen haben, die tragen wir morgen zum Ende der Sendung vor. Morgen bin im Übrigen wieder ich für Sie da und da geht es dann um die Strukturreform bei der Bundeswehr. Bin ich auch sehr gespannt auf das Thema. Für heute machen wir einfach Schluss. Schönen Abend Ihnen, macht es gut. Ciao.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.